Post ihm vorzustellen und sie zu begrüßen, falls sich jemanden ausgelassen haben sollte. Mein Name ist Kerstin Wolf und ich bin Sprecherin der Polizeidirektion Hannover. Wie Sie bereits festgestellt haben, befinden wir uns ja jetzt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs und des Hauptplatzes. Und das hat auch einen guten Grund. Vor wenigen Monaten hat das Projekt Bahnhof sicher Polizeipräsident Volker Kluge ins Leben gerufen. Und bevor ich einen Initiator des Projektes übergebe, möchte ich sehr gerne nochmal die Herren vorstellen, und zwar die Kooperationspartner. Ich muss dazu sagen, aber es befinden sich nicht alle dabei, die HRG fehlt, und zwar aus persönlichen Gründen. Ich würde sagen, ich beginne von links nach rechts, aus meiner Sicht. Herr Ibanek ist Pressesprecher der ÖSTRA. Er vertritt den Vorstandsvorsitzenden Dr. Klöppner, der in zeitnah
etwas später, ja,
klar, aus der wenigen Gründe zukommt. Ja. Herr Ibanek, dann können wir
noch. Ja, dann freue mich, dass wir.
Neben ihm sitzt Herr Jörn Thunert. Er ist Leiter Bahnhofsmanagement der Deutschen Bahn Station und Service AG. Richtig?
Korrekt.
Ordnungsdezernent Herr Dr. Axel von der Uhr, mein Chef, Polizeipräsident Volker Kluge. Neben ihm sitzt der Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover. Und dann last, und in diesem Fall auch least, Herr Linscheid, und zwar von der Protec Service. Herr Kluge, darf ich Ihnen das Wort übergeben?
Ja, vielen Dank, Frau Wolf. Mir auch ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz Bahnhof sicher. Frau Wolf hat es gesagt, wir haben uns, und wenn ich sage wir, sind das genau die Kooperationspartner, die hier mit am Tisch sitzen, einschließlich der HRG, am 8. Februar das erste Mal gemeinsam getroffen zu einer, sagen wir es, Kick-Off-Veranstaltung, weil wir gesagt haben, das Quartier in und um den hannoverschen Hauptbahnhof wird als einheitlicher Bereich wahrgenommen. Einheitlicher Bereich, in dem allerdings unterschiedliche Sicherheitsdienstleister und Ordnungsdienstleister zuständig sind. Zuständig für die Bekämpfung von Straftaten, Beseitigung von Gefahren oder aber auch der Beseitigung von Unordnungszuständen. Und davon, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, gibt es in diesem Quartier eigentlich eine ganze Menge. Und zwar so viel, dass uns in den letzten Jahren öffentlich, auch in den Medien, ein negatives Image des Bahnhofs präsentiert wurde, in dem es hieß, Anführungsstriche, Säuferelend, Bahnhofsschande oder schlimmster Bahnhof Deutschlands. Alle Kooperationspartner haben sich natürlich die größte Mühe gegeben, diesen Zuständen Einhalt zu gebieten, eigenständig Maßnahmen zu ergreifen, im Rahmen ihrer Kompetenzen auch einzuschreiben. Die Idee, dass wir uns zusammengesetzt haben, war, alle, die sich engagiert haben, sind zum einen örtlich unterschiedlich zuständig, zum Beispiel die Bundespolizei grundsätzlich im Bahnhofsbereich oder dort, wo Bahn betrieben wird, die Landespolizei auch um den Bahnhof, die HRG in privaten Bereichen um den Bahnhof und. Das heißt also, örtlich unterschiedliche Zuständigkeiten, sachlich unterschiedliche Zuständigkeiten. Ich sagte es, die einen für die Unordnungszustände, andere für Straftaten und Gefahrenabwehr und mit unterschiedlichen Kompetenzen. Der Ansatz, sich an einen Tisch zu setzen und etwas Gemeinsames zu tun, bestand darin, Synergien zu erzielen und gemeinsam Maßnahmen zu ergreifen. Deswegen dieser 8. Februar 2019, und es bedurfte bei allen Partnern keiner großen Überredungs- oder Überzeugungskraft, als wir gesagt haben, lasst uns das gemeinsam angehen. Gemeinsam heißt, dass wir gesagt haben, wir steigen ein in ein Projekt auf der Grundlage eines gemeinsamen Lagebildes, was alles beinhaltet, nicht nur die Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder Unordnungszustände, sondern insgesamt eine Bewertung dieses Quartiers um und im Hauptbahnhof. Und zwar verstehen wir unter diesem Quartier die Bereiche Ernst-August-Platz. Da ist inkludiert der gesamte Bahnhof, weil das die Anschrift ist. Der Raschplatz, die Runde Straße, die Listermeile und die Fernroder Straße. Das ist etwa der Umriss des Quartiers, über das wir uns hier unterhalten. Wenn ich jetzt mal drauf schaue, wie sieht die Lage aus polizeilicher Sicht aus, dann haben wir zumindest im Vergleich der letzten 5 Jahre eine konstant hohe Anzahl von Straftaten, die insgesamt bei etwa 8000 liegt. Aber da sind natürlich auch Leistungserschleichungen drin, das heißt Schwarzfahren. Und das interessiert uns nicht vordergründig. Aber da sind auch drin jedes Jahr ca. 1000 Gewaltdelikte, also gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die Gesundheit. Jährlich in diesem Bereich auch ca. 3000 Diebstahlsdelikte, die wir bearbeitet haben, und etwa 100 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hinzu kommen weitere Verstöße, und da schaue ich jetzt mal zu meinen Nachbarn rechts und links zu der Situation im Hauptbahnhof unmittelbar, beziehungsweise zu den Ordnungs- oder Unordnungszuständen. Vielleicht können Sie das ergänzen.
Das mache ich sehr gerne. Ich will das gerne gleich tun, ich will nur 200 Sätze noch einmal vorab formulieren. Es ist für uns als Landeshauptstadt schon seit geraumer Zeit so, dass wir durchaus unter den Überschriften von Ordnung und Sicherheit einen ganz wesentlichen Schwerpunkt im Bereich des Bahnhofsrundums zusetzen. Und deshalb, das will ich auch hier noch einmal sagen, waren wir sehr dankbar für Ihre Initiative, Herr Kluge, für die Initiative, uns alle zusammen an einem Tisch zu versammeln und dieses Projekt aufzulegen. Ich möchte mich auch bedanken bei den übrigen Projektpartnern, die, ich habe das eben im Vorgespräch gesagt, in einem doch sehr sportlichen, zeitlichen Rahmen dieses Projekt bearbeitet und zu, glaube ich, sehr guten Ergebnissen geführt haben und auch demonstriert haben, wie das klappen kann, dass man auch behördenübergreifend reibungslos zusammenarbeiten kann. Zu der Situation, zu dem Lagebild, wir haben das in der von Herrn Polizeipräsidenten angesprochenen Kick-Off-Veranstaltung einmal versucht aufeinanderzulegen. Wir sind denn die Lagebilder von Polizei, von Bundespolizei, von Stadt, aber auch von den privaten Akteurinnen und Akteuren. Wir haben eine, glaube ich, sehr hohe Übereinstimmung in der Bewertung festgestellt. Polizei und Bundespolizei haben dargelegt, wie es sich mit der Kriminalitätsbelastung in diesem Areal verhält. Wir nehmen natürlich als Stadt mit dem städtischen Ordnungsdienst, die Kollegen sind ja zum Teil anwesend, auch wahr, dass im Blick auf Unordnungszustände der Bahnhof einen doch sehr, sehr deutlichen Schwerpunkt darstellt. Und insofern begrüßen wir nicht nur dieses Konzept, sondern, und ich glaube, Sie werden auch gleich darauf noch einmal kommen, insbesondere eben auch den Gedanken, mit einer sehr eng abgestimmten und sehr sichtbaren Präsenz auf diese Situation zu reagieren. Ich will vielleicht einfach nur einleiten von mir und dann kommen wir weiter bestimmt gut ins Gespräch.
Genau, Dankeschön. Herr Dr. Kuhlmann? Ja, ich kann gerne ergänzen aus Sicht der Bundespolizei. Die Bundespolizei ist ja zuständig für den Verkehr, die Bahnhöfe, die Sicherheit der Deutschen Bahn. Das heißt, dass wir uns konzentrieren auf die bahnbezogenen Felder, die hier im Quartier Bahnhof angesprochen worden sind. Man kann vorausschickend sagen, dass der Bahnhof als solcher relativ sicher ist. Die Schwierigkeiten, die es gibt, werden im Grunde hineingetragen aus dem Umfeld. Und aus diesem Grunde war es für uns auch selbstverständlich, dass wir mithelfen an einer konzertierten Aktion, um gegen Ordnungsstörungen und Straftaten gemeinsam vorzugehen. Von den Straftaten, für die die Bundespolizei zuständig ist, werden, das haben wir ausgewertet, etwa 10% durch Angehörige der randständigen Szene verübt. Also jede 10. Straftat geht auf das Konto der Personen, die wir hier im Blick haben. Das sind unterschiedlichste Delikte, das sind Hausfriedensbrüche dabei, das heißt Personen, denen die Deutsche Bahn ein Hausverbot erteilt hat, kommen trotzdem in den Bahnhof zurück, werden angezeigt. Es sind Körperverletzungen, allerdings in aller Regel innerhalb der Szene. Das heißt, der normale Nutzer des Bahnhofs ist dann nicht betroffen davon, sondern im Regelfall sind es alkoholbedingte Ausschreitungen gegeneinander, sind Ladendiebstähle, auch Leistungserschleichungen, Schwarzfahrer. Das sind die Straftaten. Beachtet man, dass an Spitzentagen bis zu 300.000 Menschen den Bahnhof frequentieren, dann ist es natürlich eine Gruppe, die aus relativ wenig Personen besteht und weit, weit überproportional beteiligt ist an Straftaten und Ordnungsstörungen. Wir haben auch eine Recherche gemacht für die letzten 2 Monate und festgestellt, dass aus dieser randständigen Szene allein 100 Vorgänge begangen worden sind. Das sind nicht alles Straftaten, aber in 2 Monaten 100 Vorgänge, die die Polizei beschäftigt haben. Das sind gefahrenabwehrende Dinge, Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz, Fahndungstreffer, also Personen, die ausgeschrieben sind von der Justiz oder einer Ausländerbehörde und bei einer Kontrolle dann festgestellt wird, dass eine solche Ausschreibung vorliegt, Platzverweise. All das summiert sich auf 100 auf in 2 Monaten und beschäftigt uns natürlich nicht wenig. Aber letzten Endes ist die Polizei natürlich auch dafür da, gegen solche Missstände vorzugehen. Wichtig ist uns als Bundespolizei, dass wir eine objektiv gute Sicherheitslage haben und weiter verbessern. Und dass alle Nutzer des Bahnhofes mit einem guten Gefühl in den Bahnhof gehen, ob sie als Reisende dort sind, ob sie den Bahnhof nur durchqueren oder ob sie zum Einkaufen hinkommen. Man soll immer mit einem guten Gefühl sich dort aufhalten. Und insofern ist das wirklich zielführend, was wir hier gemeinsam vereinbart haben.
Ja, vielen Dank. Und ich darf da nochmal ergänzen, aus polizeilicher Sicht, es sind nicht nur Bagatelldelikte, die wir hier verzeichnen in diesem Quartier. Wir haben im Jahr 2018 um den Bahnhof drumherum 2 versuchte Totschlagsdelikte mit schwerstverletzten Personen gehabt, sowie ein vollendetes Totschlagsdelikt. Innerhalb des Bahnhofs 2 versuchte Totschlagsdelikte, ebenfalls mit schwerverletzten Personen. Diese erheblichen Straftaten werden an anderer Stelle bei unseren geplanten Maßnahmen nochmal eine Rolle spielen. Wichtig ist uns allen, und das haben wir auch schon am 8. Februar so festgestellt, Ziel unseres Projektes ist ausdrücklich nicht eine Verdrängung dieses Personenkreises. Ausdrücklich nicht. Das hat gute Gründe, wenn Sie hier bleiben. Hier gibt es auch die sozialen Hilfsangebote, die sind sehr konzentriert in diesem Bereich, sodass diejenigen, die darauf angewiesen sind, nicht quer durch die Stadt, kreuz und quer, verschiedene Hilfseinrichtungen aufsuchen müssen. Uns geht es um regelkonformes Verhalten. Dann gibt es überhaupt gar keine Einwände, sich hier aufzuhalten. Also ausdrücklich keine Verdrängung. Das soll nicht eintreten. Der Kernpunkt unseres Konzeptes ist Präsenz. Sichtbare Präsenz. Starke Präsenz, aber auch ansprechbare und kommunikative Präsenz. Und deswegen haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, jeder ist irgendwo, irgendwann mal präsent, kriegen wir es nicht hin, dass wir 24/7, das heißt die gesamte Woche rund um die Uhr, mindestens einer von unseren Partnern Ansprechpartner ist. Und ich denke, das ist uns gelungen, neben verschiedenen Streifenplänen, die wir haben, die sich natürlich sehr konzentrieren auch auf das Wochenende von Freitagabend bis Sonntagmorgen ca. 6 Uhr. Das sind die absoluten Brennpunktzeiten, wo sich so etwas ereignet. Wird es also vermehrte Streifen geben, gemeinsame Streifen geben, die wir durchführen und wie gesagt, mindestens eine Partei von den hier am Tisch sitzenden ist immer anwesend und immer ansprechend. Zu dem Streifenplan, Herr von der Rohr, könnten Sie da ergänzen?
Ja, vielleicht insofern, als dass wir als Stadt ja auch im vergangenen Jahr im Kontext des Begleitprogramms, würde ich mal sagen, zum städtischen Ordnungs- und Sicherheitskonzept einmal von den Menschen in Hannover haben wissen wollen, wo gibt es denn möglicherweise Beeinträchtigungen der subjektiven Sicherheit? Wir haben doch sehr deutlich zurückgespiegelt bekommen, dass der Bahnhof, respektive die bahnhofsnahen Bereiche, insoweit schon Thema sind und dass es eine zu hohe Anzahl an Menschen in dieser Stadt gibt, die ihr subjektives Sicherheitsempfinden beeinträchtigt sehen an diesem Ort. Und ich glaube, eine sichtbare, eine ansprechbare, Sie haben das gesagt, Präsenz ist insoweit ein ganz wesentlicher Schlüssel. Was ich meine, was beinahe genauso wichtig ist, ist, dass es gelungen ist, ein einheitliches Vorgehen miteinander abzustimmen. Also auf lebenspraktische Sachverhalte, Trinken, das Urinieren, all diese Dinge, die wir in bestimmten, also entweder gar nicht oder in bestimmten Ausprägungen nicht sehen wollen, ist miteinander definiert worden, wie darauf reagiert wird. Und zwar einheitlich von allen Sicherheits- und Ordnungsakteuren, die hier eine Rolle spielen. Und das ist, glaube ich, im Sinne der Klarheit der Regeln und dann auch der Einhaltbarkeit derselben ein weiterer ganz wichtiger Schritt in die Richtung.
Zum einen die Einheitlichkeit, allerdings auch die gleiche Einschreibstelle. Das heißt, unsere Adressaten können nicht davon ausgehen, dass Polizei schneller einschaltet, Ordnungsdienst langsamer oder ein Protect noch was anderes macht. Alle wissen, was passiert, wenn ein bestimmter Sachverhalt wahrgenommen wird. Es wird ein einheitliches Einschreiten geben. Und es weiß auch jeder, was auf ihn zukommt, wenn er sich in welcher Form auch immer daneben benimmt. Es wird berechenbar, auch das Einschreiten. Wir werden natürlich auch die Kontrollen intensivieren, also die Streifenpräsenz, da spreche ich jetzt mal für meine Behörde, ist nicht das Einzige. Wir werden zusätzlich unregelmäßige, lageabhängige Schwerpunkteinsätze in diesem Bereich fahren, und zwar mit hoher polizeilicher Präsenz. Da gibt es auch Schwerpunktsetzungen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, aber auch in anderen Bereichen. Und wenn ich von Kontrollen spreche, dann ist uns nach dem niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz die Möglichkeit eingeräumt, bestimmte Örtlichkeiten zu Kontrollörtlichkeiten zu erklären. Und zwar Örtlichkeiten, bei denen wir halt genau diese Feststellung machen, dass dort Straftaten begangen werden, dass dann auch prognostisch weiterhin Straftaten begangen werden. Der Vorteil dabei ist, dass alle Personen, die sich an diesen Örtlichkeiten aufhalten, kontrolliert werden können, auf der Rechtsgrundlage von § 13 NPOG. Ansonsten, wenn wir Personen kontrollieren wollen oder deren Identität feststellen wollen, müssen wir einen konkreten, individuellen Anlass haben. Das entfällt an diesen Örtlichkeiten. Und kannst du sehen? Doch, da ist es eingeblendet. Das ist der Bereich, der ist die Leiterin der Polizeiinspektion Mitte, Frau von der Osten, als Kontrollörtlichkeit festgelegt wurde, weil wir dort belegen können, dass die Voraussetzungen für diese Anordnung auf Grundlage von Straftaten von erheblicher Bedeutung oder signifikantem Ausmaß vorliegen. Und die Kriminalitätslage hatte ich Ihnen vorhin dargestellt, deswegen auch bewusst mal auf die erheblichen Straftaten abgestellt. Wir haben uns auch auseinandergesetzt mit der Frage, können wir eine Waffenverbotszone einrichten? Das ist nicht ganz so einfach, weil im Waffengesetz sind ohnehin Schusswaffen und bestimmte Messer mit einer bestimmten Klingenlänge oder Springmesser verboten. Da brauchen wir nicht nochmal eine Verbotszone. Das generelle Verbot in einer Zone ist möglich. Da können die Länder Rechtsverordnungen erlassen. Aber das ist auch an Voraussetzungen gebunden. Das heißt, wir müssen belegen, dass halt genau mit diesen Gegenständen solche Straftaten begangen werden. Wenn wir das auswerten, sind wir der Auffassung, dass das nicht ausreicht für eine Waffenverbotszone, die sich ohnehin ja dann nur auf die Gegenstände beziehen würde, die vom Waffengesetz umfasst sind. Uns geht es aber auch um andere Gegenstände, die mitgeführt werden können und gegebenenfalls eingesetzt werden können. Deswegen begrüßen wir ausdrücklich die Bundesratsinitiative unseres Ministers, der nämlich vor kurzem gemeinsam mit dem Land Bremen eine Initiative zur Ausweitung des Waffengesetzes eingebracht hat, was sich zum einen auch auf Messer mit geringerer Klingenlänge bezieht, aber insbesondere auch Verbotszonen mit einbezieht, die halt nicht erst belegt werden müssen auf der Grundlage von Straftaten, sondern dort, wo sich erfahrungsgemäß viele Menschen aufhalten. Das kann im Bereich von Bahnhöfen sein oder auch bei anderen Punkten, wo sehr viele Menschen sich aufhalten. Oder aber zum Beispiel an Schulen. Das ist eben ganz wichtig. Das spielt jetzt hier bei uns nicht so die Rolle, aber da wird deutlich, dass man an den Schulen nicht warten kann, bis Straftaten passiert sind, um ein solches Verbot auszusprechen, sondern generell möchte er diese erweitern. Wir haben uns aber entschlossen, hier auch darauf zu achten, welche Gegenstände werden denn mitgeführt. Aber gibt es die rechtliche Möglichkeit einer Verordnung zum Verbot gefährlicher Gegenstände? Das heißt, der Baseballschläger, der mitgeführt wird, außerhalb von Sportplätzen, sagen wir mal, fällt nicht unter das Waffengesetz, ist aber durchaus ein gefährlicher Gegenstand, der bei schweren oder anderen Körperverletzungen eingesetzt werden kann. Eine solche Verordnung müsste über die Kommune, in diesem Fall die Landeshauptstadt und dort im Rat, soweit ich informiert bin, erlassen werden. Aber vielleicht können Sie dazu noch zwei Worte sagen.
Also in der Tat, das ist ja immer ein bisschen verwirrend, wenn man muss immer die Zuständigkeiten auseinanderhalten. Tatsächlich ist es so, dass für die Einrichtung einer Waffenverbotszone die Polizeibehörde zuständig wäre, für eine Einrichtung einer Verbotszone für gefährliche Gegenstände, in dem Fall die Stadt Hannover. Und wir werden dem Rat der Landeshauptstadt das auch vorschlagen nach der Sommerpause. Wir haben also die Situation hier in dem Areal bewertet. Herr Kruber hat das eben nochmal deutlich gemacht. Wir haben es hier mit einem erheblichen Aufkommen an Straftaten zu tun. Unter anderem eben auch erhebliche Roheitsdelikte, bei denen eben auch in einigen Fällen Tatmittel eingesetzt werden, die jetzt nicht qua Definition Waffe sind, die aber gefährlich sind. Also etwa bestimmte Messer, Schlagstöcke, Äxte, Baseballschläger, was Sie sich so vorstellen können. Es gibt aus unserer Sicht keinen vernünftigen Grund, derartige Gegenstände hier mitzuführen. Das Mitführen dieser Gegenstände birgt in gegebenen Situationen, etwa unter hohem Alkoholeinfluss, ein erhebliches Eskalationspotenzial, und deswegen haben wir uns entschieden, dem Rat eben einen entsprechenden Verordnungsentwurf vorzulegen, der dann die Statuierung einer solchen Verbotszone vorläge. Wir sind mit der Erarbeitung dieser Verordnung noch nicht fertig. Wir werden insofern noch in den Details arbeiten und gegebenenfalls auch diskutieren müssen. Das heißt also, etwa die Frage der zeitlichen Geltungsdauer, soll das von 0 bis 24 Uhr oder zu bestimmten besonders belasteten Zeiten geschehen. Welche Gegenstände sind es dann abschließend definiert, die verboten sind? Sicherlich auch zu klären, welche Ausnahmen gemacht werden. Wir werden Ausnahmen formulieren, etwa für bestimmte Berufsgruppen, für die es zur Erledigung ihres Jobs erforderlich ist, über entsprechende Gegenstände zu verfügen. Und wir werden diese Verordnung auch mit einem Evaluationszeitraum versehen, um nach einer dann angemessenen Zeit überprüfen zu können, ob die Hoffnung, die Wirkung dieses Instruments sich dann auch tatsächlich realisieren wird. Wir machen das nicht als Erste, und wir sind auch nicht allein auf diesem Weg. Es gibt durchaus Städte, an denen wir uns insoweit auch orientieren. Leipzig macht das, Kiel macht das, Wiesbaden macht das, und insofern gibt es auch da also für uns durchaus Orientierungspunkte, die wir jetzt bei der exakten Ausgestaltung dieses Verordnungsentwurfs berücksichtigen.
Ja, danke schön. Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Szene, die sich hier insbesondere in den Sommermonaten sehr gerne auffällt, bereichert wird von osteuropäischen, sagen wir mal, Armutstouristen und anständigen Personen, die sich hier aufhalten, hier an Trinkgelagen teilnehmen, ohne hier einen festen Wohnsitz zu haben oder ohne hier einer Berufstätigkeit nachzugehen. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie können wir...
Entschuldigung, zu viele Pressekonferenzen.
Ja, herzlich willkommen. Wie können wir uns dieser Personengruppe nähern? Es sind EU-Bürger, weil überwiegend aus dem Bereich Polen oder Rumänien stammend. Wir arbeiten
diesem Zusammenhang auch schon mit Aufenthaltsverboten, die uns ebenfalls rechtlich eingeräumt sind im Paragraphen 17 des niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes, wo es heißt, rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person in einem bestimmten örtlichen Bereich eine Straftat begehen wird, so kann die Polizei ihr für eine bestimmte Zeit verbieten, diesen Bereich zu betreten oder sich dort aufzuhalten. Sofern er dort nicht wohnt. Mit diesem Mittel haben wir gearbeitet. Das zeitigt temporäre Erfolge, aber keine nachhaltigen Erfolge. Und deswegen haben wir gemeinsam überlegt, ob die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union denn unbegrenzt ist. Das ist es nicht. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, auch eine solche Freizügigkeit oder eine solche Aufenthaltsberechtigung zu beenden. Und dazu vielleicht der von der Rohr auch nochmal.
Vielleicht einmal noch kurz zur grundlegenden Orientierung. Dem Grunde nach ist es natürlich so, das freut uns ja alle auch, dass innerhalb der Europäischen Union für EU-Bürger Freizügigkeit gilt. Das ist zunächst einmal 3 Monate für Besuchsaufenthalte und 6 Monate für den Zweck der Arbeitsplatzsuche, wie das technisch ist. Voraussetzung ist aber, dass auch tatsächlich nach Arbeit gesucht wird und dass darüber hinaus auch die begründete Annahme existiert, dass ein Arbeitsplatz gefunden wird. Wir müssen bei realistischer Betrachtung Zweifel daran haben, dass das für Teile der Szene, die sich hier am Raschplatz aufhält, so zutrifft, dass also die Freizügigkeitsvoraussetzungen hier erfüllt sind. Es ist gleichzeitig so, das haben wir jetzt wiederholt angesprochen, dass wir es zum Teil mit der Begehung auch schwerer Straftaten durch diese Personen zu tun haben. Und insofern sind wir in dem Projekt Bahnhof sicher übereingekommen, dass wir einen systematischen, einen optimierten Informationsaustausch, insbesondere zwischen Bundespolizei, zwischen Landespolizei und der städtischen Ausländerbehörde brauchen, um dann eben in diesen Fällen, insbesondere in den Fällen, in denen es auch zur Verübung von erheblichen Straftaten kommt, aufenthaltsbeendigende Maßnahmen einleiten zu können. Wir haben insofern diese Informationsaustauschprozesse eng abgestimmt und wir haben auch schon aus dem Projekt heraus die entsprechenden Maßnahmen begonnen einzuleiten. Wir haben also in den vergangenen Wochen für 14 Personen, die sich hier aufhalten, feststellen müssen oder festgestellt, dass die Freizügigkeitsvoraussetzungen nicht vorliegen. Es ist in diesen Fällen insoweit auch die Aufenthaltsbeendigung eingeleitet worden. Wir sind 7 dieser 14 Fälle so, dass es sich hier um solche Personen handelt, die in der Tat erhebliche Straftaten begangen haben. Und für diese Person kommt dann hinzu, dass nicht nur der Aufenthalt beendet wird, sondern dass für diese Person, was für EU-Bürger sonst nicht der Fall ist, auch eine Wiedereinreisesperre ausgesprochen wird. Sie ist dann befristet, das ist dann im einzelnen Fall zu definieren und festzulegen. Sie ist in der Regel etwa zwischen 3 und 5 Jahren.
Okay. Ja, wir wollen natürlich nicht im luftleeren Raum agieren, wie wir am Tisch sitzen, sondern ich sagte es anfangs, komm mal rein. Wir wollen nicht verdrängen, sondern wir wollen regelkonformes Verhalten nicht verdrängen, insbesondere weil wir die sozialen Hilfseinrichtungen hier auch sehr geballt haben. Und deswegen ist uns klar, das können wir nicht nebeneinander hermachen, die Hilfsangebote und unsere Maßnahmen, das muss schon aufeinander abgestimmt werden. Und deswegen im weiteren Verlauf des Projektes werden wir ganz eng zusammenrücken mit diesen Hilfseinrichtungen. Ein erstes Treffen hat es Anfang Mai schon mal gegeben, ein erstes Kennenlernen. Denn wir wollen nicht, dass da irgendwelche Interessen gegeneinander laufen oder solche Hilfsangebote ausgerechnet wegen dieser Maßnahmen nicht mehr wahrgenommen werden. Das soll schon alles zusammenfassen und für diesen Adressatenkreis genutzt werden können. Wir werden darüber hinaus auch Gewerbetreibende im Umfeld beteiligen mit strukturierten Interviews und Fragebögen zum Sicherheitsgefühl und dem Empfinden für Sauberkeit und Ordnung. Das werden wir aber nicht nur bei den Gewerbetreibenden machen, sondern auch bei der Klientel, die sich hier aufhält. Das sind die Obdachlosen, das sind die Trinker.
Auch mit denen werden wir sprechen, mit diesen strukturierten Interviews. Und wir werden mit Pendlern, Berufspendlern im und am Bahnhof versuchen, in Kontakt zu kommen und zu fragen. Touristen haben wir mal ausgelassen, weil die nicht den regelmäßigen Kontakt hierher haben. Die sind vielleicht ein, zwei Mal in diesem Bereich, mal wenn sie kommen, aber wenn sie wieder zurückfahren. Aber die regelmäßigen Berufspendler können uns sicherlich dazu auch Auskunft geben. Diese strukturierten Interviews sind bereits vorbereitet und werden dann auch entsprechend ausgewertet und evaluiert. Wir schließen nicht aus, dass dann auf der Grundlage dieser Ergebnisse sich weitere nicht Sicherheits- oder ordnungsrechtliche Maßnahmen erschließen, sondern vielleicht auch bauliche Veränderungen in diesem Bereich ergeben können, die dann diesem Sicherheitsempfinden und dem Verständnis von Ordnung und Sauberkeit entgegenkommen. Wenn es zu baulichen Änderungen kommen sollte, werden wir das, und das ist vorbesprochen, mit dem Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit des Landeskriminalamtes machen. Die werden dann mit einsteigen und entsprechend beraten dazu. Wir werden auch Öffentlichkeitsarbeit begleitend zu diesem Projekt betreiben, damit der Slogan Bahnhof.sicher sich auch einbrennt, will ich mal sagen, damit man sieht, es wird was getan. Wir sehen hier eine Plakataktion, die wir initiieren wollen. Und da sehen Sie viele Schatten drauf, aber die Sicherheits- und Ordnungskräfte sollen keine Schatten bleiben, sondern diese sind nur erstmal symbolisch und vertreten für einen ersten Entwurf. Ich kann Ihnen aber dann vorstellen, wer die Gesichter sein sollen. Und sehen Sie hier etwas im Hintergrund ganz bescheiden stehen vom Ordnungsdienst der Landeshauptstadt. Wenn das jetzt alles noch aktuell geblieben ist, ist es Frau David und Herr Tomasi. Kommen Sie doch einfach mal zu uns. Zeigen Sie sich mal. Von der DB Sicherheit, Herr Rolfs und Herr Bechler. Von Protec, Frau Tito. Auch ausgesprochen, und Herr Sonnenberg. Aus meiner Behörde die Polizeikommissarin Lucha und der Polizeikommissar Wichmann. Und von der Bundespolizei der Oberkommissar Gerke und der Oberkommissar Melchor. Ja. Und wenn die Plakate dann wirklich produziert worden sind, dann werden Sie einige von den Gesichtern auf Plakaten oder auch auf anderen Öffentlichkeitsinstrumenten wiederfinden. Aber die Kolleginnen und Kollegen sind nicht nur für die Fotos da, sondern man wird sie hier auch im Quartier Hauptbahnhof sehen. Das will ich ausdrücklich betonen. Ja, es geht uns darum, mit diesen Maßnahmen das Sicherheitsgefühl der hier im Quartier aufhältigen Menschen zu steigern. Wir wollen ihnen Ängste nehmen. Insbesondere soll dieses Quartier kein Angstraum sein. Wir werden dieses Konzept fortschreiben. Das ist die Ausgangssituation, das ist die Startsituation. Ein paar Maßnahmen haben schon begonnen, aber jetzt ist der offizielle Start gegeben mit der heutigen Pressekonferenz. Wir sehen beispielsweise bei der Verbotsverordnung, da wird es noch ein bisschen dauern, also da wird man nachgebessert. Da können auch neue Maßnahmen hinzukommen. Wichtig ist uns, dass wir kein Endedatum festgelegt haben, sondern das wird erst eintreten, wenn wir nachhaltig Veränderungen bewirkt haben. Bis dahin danken wir dann erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und stehen Ihnen mit, ich glaube, das darf ich für alle sagen, für entsprechende Fragen zur Verfügung. Wir sehen im Hintergrund noch ein paar Bilder, was wir im Bahnhof vorhaben.
Da wird auf die Kampagne hingewiesen, auf das Projekt, aber auch auf die Erreichbarkeit von ständig besetzten Dienststellen, wo man Hilfe erhalten kann. Das ist uns wichtig. Das sind derzeit geplante Bodenaufkleber. Wir wollen nur mal sehen, wie lange die halten, dass sie nach 14 Tagen abgetreten sind. Ist alles im Werden. Wir wollen also uns breit aufstellen und auch wahrgenommen. Vielen Dank erstmal.
Haben Sie Fragen? Und wenn ja,
ich hätte gerne mal ein praktisches Beispiel. Auf der Treppe sitzt eine völlig betrunkene Person und bewirft mit leeren Bierflaschen Passanten. Was passiert dann?
Wenn ich jetzt auch nicht unser Maßnahmenkatalog
vorne habe. Ja,
steht der drauf?
Also, sagen wir mal, ich übersetze das mal, was Frau König hier gerade als Szenerie formuliert halt, also sitzen auf Treppe mit Alkoholgenuss oder Beeinträchtigung, Belästigung. Ist noch nicht ganz so schlimm wie das, was Sie sagen. Dann wäre zum Beispiel das Eingreifen, ansprechen. Dann geht es weiter. Wir haben jetzt Trinkgelage mit Lärm und oder Verschmutzung. Eingreifen, also ansprechen. Dann Aufforderung, beeinträchtigendes Handeln zu unterlassen. Und Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens sowie eines Platzverweises ist dann die Maßnahme. Und jetzt ist es hier, nehmen wir weiter, blockieren anderer Fluchtwege, Engpässe und so weiter, Nichtbeachtung von Anweisungen, wiederum eingreifen, ansprechen, Aufforderung, Einleitung, OWIG und gegebenenfalls Platzverweis. Also sind hier, weiß ich nicht, 25 Konstellationen, wie sie sich hier tagtäglich abspielen. Und es reicht dann eben, das ist immer die erste Maßnahme, den freundlichen, zugewandten Ansprechen und der Aufforderung, die Ordnungsstörung zu unterlassen, bis hin dann eben zu den Maßnahmen, also wenn es uns betrifft, Platzverweis, Ordnungswidrigkeitsverfahren, gegebenenfalls gibt es dann eben, dann sind wir nicht mehr im Bereich der Ordnungsstörung, sondern der Straftaten, da gibt es eben das gebotene polizeiliche Ansprechen.
Also insofern sind jetzt hier nicht alle denkbaren einzelnen Lebenssachverhalte geregelt, sondern diese Kombination, das kann man nicht zusammenschieben, aber solche Sachverhalte sind darüber regelbar und das Einschalten wird sehr, sehr illegal werden.
Und bedeutet das dann, also wie Sie das vorgelesen haben, dass dann auch nicht mehr die weiß, ach naja, komm, der ist ja jetzt ganz brav, dann lassen wir mal. Heißt das dann, wenn man ihn anspricht, wenn man ihn auffordert, dann kriegt er dann auch, wenn er was Entsprechendes gemacht hat, eine OWI-Anweis? Also definitiv, da gibt es kein Vertun, das kriegt er.
Okay. Ich sage es nochmal, regelkonform. Hm, da gibt es Regeln. Das ist uns ganz, ganz wichtig und dann kann man auch nur dadurch, dass man darauf aufmerksam macht, was nicht erlaubt oder nicht erwünscht ist, so kann man das Verhalten ändern. Das heißt, wegschauen, vorbeigehen, nutzt nichts. Man muss schon konsequent ansprechen und auch konsequent die Maßnahmen einhalten.
Ich hätte noch eine Frage, wie sieht denn so eine Aufenthaltsbeendigung aus?
Also das ist ein behördliches Vorgehen, das gestaltet sich derart, dass zunächst einmal, also das Verfahren wäre so, wir würden als städtische Ordnungsbehörde entweder von der Bundespolizei oder von der PDR einen Hinweis bekommen, hier ist eine Person, die, sagen wir, wiederholt Straftaten begangen hat, ist ein EU-Bürger und das ist der Anlass für uns, die Freizügigkeitsvoraussetzungen zu prüfen. Kämen wir zu dem Ergebnis, die Freizügigkeitsvoraussetzungen liegen nicht vor, dann erhält die betroffene Person eine sogenannte Anhörung. Also man schildert ihnen den Sachverhalt und sagt, wir sind nach Prüfung des Einzelfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass die Freizügigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Sie haben Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Kann ja sein, dass wir uns täuschen. So. Mit Blick auf die Menschen, über die wir hier sprechen, ist es dann in der Regel so, dass diese Anhörung der Person direkt ausgehändigt wird. Dann kann sie dazu Stellung nehmen. Und wenn die Stellungnahme bei der Ausländerbehörde, also bei uns, nicht zu einer veränderten Einschätzung der Gesamtlage führt, dann wird die Person zunächst zur Ausreise aufgefordert. Und wenn sie freiwillig nicht ausreist, dann kann es zur Abschiebung kommen und gegebenenfalls eben gar zur Abschiebung mit der gekoppelt mit dem Wiedereinreiseverbot, das aber eben nur besonders erschwerende Umstände, also insbesondere die Begehung von schweren Straftaten erfolgt.
Aber vielleicht dazu bin ja kein Praktiker, aber wie stelle ich mir dann diese Anhörung vor? Also Sie sagen, die wird Ihnen direkt ausgehändigt, weil die Leute vielleicht keinen festen Wohnsitz haben oder der Ihnen nicht bekannt ist. Und die Stellungnahme, wie soll die denn erfolgen? Auch mündlich oder schriftlich? Wenn schriftlich, muss man davon ausgehen, dass in aller Regel nicht bei Ihnen eingeht, sage ich jetzt mal so ein bisschen vorurteilsbeladen. Wie werden Sie dann der Person handhabbar und wie geht das dann weiter?
Naja, also wir haben, also sind nicht alle Personen, über die wir gerade reden, solche, denen wir die Anhörung nicht zustellen können. Das will ich auch einmal sagen. Wir haben etwa, wenn ich nur das Beispiel oder den gegenwärtigen Sachverhalt nehme, also die Personen, bei denen aktuell solche aufenthaltsbeendigenden Maßnahmen laufen, dann sind darunter auch einige, die sich in Haft befinden. Also die Anhörung dorthin zugestellt bekommen und dann dort die Gelegenheit haben, sich zu äußern. Bei den anderen ist es in der Tat so, dass sie sich, das ist so vorgegeben, dass sie sich schriftlich zu äußern haben im Wege dieser Anhörung. Also wir nehmen das auch gerne wieder direkt entgegen, aber in der Tat, es gibt dieses Erfordernis dazu, schriftlich Stellung zu nehmen und das wird dann von uns berücksichtigt.
Und wenn das nicht passiert, wird das vermerken beim nächsten Antreffen die Person festgehalten?
Wenn keine Stellungnahme erfolgt, das wäre dann ja de facto das Ergebnis. Dann haben wir auch nichts zu berücksichtigen und dann bleibt es bei der Einschätzung, die man in der Anhörung formuliert hat.
Es ist in der Arbeitsgruppe auch sehr konkret gesprochen worden über diesen Verfahrensschritte. Und man hat die Absprache getroffen, dass auch durchaus die niedersächsische Polizei oder die Bundespolizei eine solche Anhörungsaufforderung zustellen kann. Wir kennen ja die Klientel, wir sind sowieso am Bahnhof und dann sind wir in der Lage, dass diese Person auch mit anzurufen.
Wie kann ich mir die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Behörden jetzt eigentlich konkret vorstellen? Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade an diese Grauzone hinten beim Abgang zur Ustra und so weiter denke, da ist es ja teilweise recht schwammig, ist es Landespolizei, ist es noch Bundespolizei, da gehen ja manchmal auch ein paar Tage oder noch mehr sogar ins Land, bis man überhaupt geklärt hat, wer ist jetzt dafür zuständig? Wie soll das in Zukunft besser geregelt werden? Im Zweifel an Sie beide.
Da sehen Sie schon in den Titel.
Ja, genau. Ich würde Ihnen aber die gleiche Antwort geben.
Weil die Zuständigkeit im Bahnhof und auf dem Vorplatz, Ernst-August-Platz, hat in den letzten Jahren gewechselt. Von der Bundespolizei auf die Landespolizei. Haben Sie irgendwas gemerkt?
Ich weiß ganz einfach.
Es gibt ganz klare Absprachen, die auch rechtlich zulässig sind. Wenn irgendwo etwas geschieht, schreitet man ein. An der örtlichen Zuständigkeit wird das nicht scheitern. Absolut nicht. Wenn es darum geht, Strafverfolgung zu betreiben und wer bearbeitet ein Ermittlungsverfahren, das ist was anderes. Aber wenn die Bundespolizei auf dem Erst-August-Platz etwas wahrnimmt, beispielsweise die Begehung einer Straftat, nehmen wir mal Körperverletzung, dann schreitet sie ein. Obwohl örtlich nicht zuständig. Und umgekehrt, wenn Kollegen von uns sich im Bahnhof aufhalten, dann schalten sie auch ein, wenn sie was wahrnehmen und die Bundespolizei nicht zugegen ist. Und so wird das auch künftig in unserer Kooperation laufen. Und wir werden natürlich an ganz bestimmten Orten ganz gezielt und bewusst auch die Gemeinsamkeiten einführen. Das ist nicht ganz neu, da haben wir bei der Metropolitan Police in London mal Anleihe genommen. Da nennt sich das Projekt Servator. Das sind auch Streifen, abgestimmte und gemeinsame Streifen, die dazu führen, dass man wirklich rund um die Uhr und überall präsent ist.
So, auch gleich mit der nächsten Frage, wenn es ums Thema Verdrängung geht. Wir hatten es ja schon mit dem städtischen Ordnungsdienst. Seit der patrouilliert, ist es vom Weiße Kreuzplatz hinten Raschplatz eher so Richtung Kaufhof, Bahnhofstraße und so verlagert. Ich glaube, wenn jetzt der Kontrolldruck nochmal so erhöht wird, wird es wahrscheinlich unweigerlich doch so sein, dass die Trinkerszene oder sonst irgendwer abwandert. Wie will man darauf dann reagieren?
Naja, also die Trinkerszene, da geben Sie mir nochmal nur das Stichwort. Ja, die haben wir, die nehmen aber auch Hilfsangebote. Ja. Und da ist schon dran gelegen, dass das auch weiterhin möglich ist. In diesem Zusammenhang haben wir auch gesagt, wir haben geprüft ein Alkoholverbot, haben aber auch gesagt, wenn wir nicht verbringen wollen, das ist die Szene, die sind alkoholkrank. Wir würden genau diese Szene treffen und das wollen wir nicht. Wir haben da auch andere Möglichkeiten, wenn es jemand mit dem Alkoholgenuss übertreibt. Also wir wollen schon sehen, dass diese Szene nicht verdrängt wird. Und wir sprechen auch mit ihnen. Wir sagen denen nicht, oder wir sagen denen, bleibt hier, wir sind die Hilfseinrichtung, aber benehmt euch. Darum geht es. Dass der eine oder die andere vielleicht sagt, dann gehe ich woanders hin, das gefällt mir ja nicht mehr. Das werden wir nicht vermeiden können. Aber wir wollen nicht massenhaft verdrängen. Ziel ist nicht, diese Szene hier aus dem Quartier zu verdrängen, sondern sie hier zu belassen.
Darf ich dazu was ergänzen? Ich würde sagen, Vertreter des Diakonischen Werkes, wir sind Träger der Hilfseinrichtung hier rund um den Raschplatz. Ne? Also Kontaktladen Mecklinge, Kompass und Berliner Allee und vieles mehr. Also sicher und sozial geht hier zusammen. Ja. Also sozusagen sicher funktioniert nur dann gut, wenn auch soziale Sorge getragen wird. Also das meine ich sagen zu dürfen. Sie reden, Herr Polizeipräsident, richtig, nicht von Verdrängung. Es gibt Menschen, die haben kein Wohnzimmer so wie wir, sondern deren Wohnzimmer ist hier links nebenan. Und wenn wir denen Angebote, vernünftige soziale Angebote geben können, dann wird der Bahnhof auch sicher. Insofern hängt das zusammen. Wir arbeiten ja auch daran.
Genau. Also wir werden auch weiterhin, auch polizeilich, die Flyer zum Schutz der Obdachlosen weiterhin nutzen und verteilen. Gar keine Frage. Es geht wirklich nicht darum, gegen diese Zielgruppe vorzugehen, sondern mit ihnen hier ein vernünftiges Miteinander herzustellen.
Also was mir noch nicht so ganz klar geworden ist, wo jetzt der Schwerpunkt liegt. In der Presseinformation sehe ich den Schwerpunkt eher oder den Bezug auf die Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens. In dem, was ich jetzt hier mündlich von Ihnen vorgetragen bekommen habe, haben Sie allerhand Fakten vorgetragen, die Kriminalitätsstatistik und so weiter. Da scheinen Sie mir dann eher so konkret eben auf Prävention oder Verhinderung von Straftaten zu zielen. Vielleicht in dem Zusammenhang so ein paar Fragen. Sie sprachen ja von der Uhr, glaube ich, davon, dass Sie da so eine Umfrage gemacht haben, so ein Sicherheitsgefühl, was die Leute und die Bürger hier so haben. Gibt es da irgendwie Unterlagen zu, die man da mal im Detail anlesen könnte? Das wäre vielleicht mal interessant. Und noch eine Frage zu dem Verbot gefährlicher Gegenstände, das ja geplant ist. Also sicher ist mal ein ganz praktisches Problem. Hier haben wir nun gerade am Bahnhof Leute, die hier aussteigen und wohin fahren. Sie sagt ja von Baseballschläger, ich habe ja Verständnis dafür, dass jemand sowas nicht irgendwie ohne Spaß rumträgt, aber viele solcher Gegenstände werden ja von Reisenden ohne böse Absicht transportiert. Führt das nicht zu Konflikten, zu möglichen? Und vielleicht an Herrn von der Uhr noch die Frage, die Verbotszone, das ist ja scheinbar nun die erste, ich nenne das mal Verbotszone, die ja in der Stadt eingerichtet werden soll, was gefährliche Gegenstände betrifft. Sind da weitere angedacht, wenn Sie so konkrete Punkte haben, die jetzt für so eine Verbotszone hier beim Hauptbahnhof sprechen, dann ist es ja auch vielleicht möglich, dass es andere Gegenden noch gibt hier. Und gibt es Studien eben, die so einen präventiven Effekt einer solchen Verbots- oder einer solchen Verordnung belegen würden? Es gibt ja ein Urteil aus Berlin, wo es eben der BVG untersagt worden ist, eine solche Verordnung weiter zu praktizieren. Da muss man natürlich auf die Details gucken, das kann man jetzt nicht Apfel mit Birnen vergleichen. Ich will damit nur sagen, es ist ja nicht ganz unumstritten, eine solche Verordnung einzuführen. Und wie will man dem begegnen oder das genau ausgestalten?
Also ich versuche das mal zu beantworten und wenn ich was vergesse, dann erinnern Sie mich
einfach. Falls ich es nicht auch vergessen
habe. Vielleicht habe ich es auch mit Absicht gemacht, weil ich es nicht sagen will, aber wir erinnern mich trotzdem einfach daran. Also ja, die Befragung, auf die ich Bezug genommen habe, die ist für jeder Mann und jede Frau zugänglich. Die finden Sie ganz normal auf hannover.de unter meine Online-Panel oder Bürgerbefragung. Die ist veröffentlicht worden im vergangenen Sommer, so meine ich mich zu erinnern. Wir haben eben in der Tat festgestellt, dass etwa mit Blick auf den Raschplatz, es ist die Frage gestellt worden, meiden Sie bestimmte Orte in Hannover? Da sind verschiedene Beispielantworten gegeben worden und der Raschplatz ist da absolut unter den Top 5 oder vielleicht sogar die meistgenannte Örtlichkeit, wenn es darum geht, bestimmte Örtlichkeiten zu meiden. Also darin drückt sich dann schon deutlich beeinträchtigtes Sicherheitsempfinden aus. Das ist etwa, wenn ich das aus dem Kopf richtig erinnere, etwa ein Viertel der Menschen, die sagen, wir meiden den Raschplatz tagsüber. Das sind über 60% der Befragten, die sagen, wir meiden den Raschplatz abends und in der Nacht. Und insofern ist das ein Stück weit auch schon ein Teil der Antwort auf Ihre zweite Frage, nämlich, ist denn geplant, etwa solche Verbotszonen auszuweiten? Ich will schon deutlich machen, dass der Bahnhof und die bahnhofsnahen Bereiche für uns einen absoluten Schwerpunkt darstellen, wenn wir über diese Themen Ordnung und Sicherheit in der Stadt reden. Wir können nicht beliebig Anstrengungen, die Sie hier am Bahnhof jetzt gemeinsam unternommen werden, ausweiten. Wir sehen dazu auch eben darüber hinaus keine Veranlassung. Und insofern will ich schon deutlich machen, es ist ein besonderer Ort, der macht besondere Maßnahmen erforderlich. Wir beabsichtigen jetzt nicht inflationär die Stadt mit Verbotszonen, welcher Art und Güte auch immer, zu überziehen. Das ist nicht unsere Intention. Ich will mit Blick auf Berlin und die BVG und das Urteil da sagen, also lohnt sich schon, mal drauf zu gucken. Also ohne dass ich das, steht mir nicht an, das irgendwie zu kritisieren oder so, aber die Verordnung, die man dort erlassen hat, ist schon sehr pauschal und sehr wenig konkret gefasst gewesen, etwa was die Definition, die Beschreibung der Gegenstände, um die es denn eigentlich gehen soll, auch die zeitliche und räumliche Geltung, das ist bei Bahnhöfen ein bisschen schwierig. Und insofern glaube ich, dass Sie recht haben, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen, dass wir diese Verordnung sehr genau entwickeln, erarbeiten, auch abstimmen müssen und dass sie dann aber tatsächlich auch einen Beitrag sowohl zur subjektiven als auch zur objektiven Sicherheit leisten kann.
Vielleicht nochmal eingehend auf Ihre Frage, was ist denn das eigentliche Ziel? Das ist das Sicherheitsgefühl. Es ist ja die Frage, was macht eigentlich das Sicherheitsgefühl aus? Ich habe bis vor kurzem auch noch geglaubt, dass man das maßgeblich an Straftaten festmacht. Deswegen haben wir beispielsweise den gemeinsamen Sicherheitsbericht im letzten Jahr das erste Mal auf den Markt gebracht und wir werden ihn auch dieses Jahr wieder aktualisieren. Aber diese Zahlen sprechen eigentlich gegen ein Unsicherheitsgefühl, die wir präsentieren konnten. Gerade in den Bereichen, wo wir Brennpunkte festgestellt haben, Saalkamp-Fahrer Heide beispielsweise oder Mühlenberg, sind die Zahlen gerade nicht alarmierend. Deswegen gibt es noch viele, viele weitere Faktoren, die ein Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühl ausmachen. Das sind Ordnungszustände, Broken Windows Theorie. Das ist aber auch der Umstand, dass jemand Angst hat, wenn keine Interventionsmöglichkeit besteht. Der Klassiker, ich gehe allein abends durch einen unbeleuchteten Park, als Frau vielleicht, kommt doch sofort der Gedanke, wenn ich jetzt hier, wenn mir etwas passiert und ich schreie um Hilfe, mich hört doch gar keiner. Keine Intervention ist möglich, mir kann keiner helfen. Und vor diesem Hintergrund sehen wir natürlich die Notwendigkeit einer erhöhten Präsenz, dass Intervention auch jederzeit möglich ist. Wenn ich sage, dass Straftaten allein das Sicherheitsgefühl nicht ausmachen oder beeinflussen, aber einen gewissen Anteil macht es aus. Und deswegen geht das natürlich damit einher, dass wir versuchen, präventiv tätig zu werden und Straftaten zu reduzieren. Also insofern, das beißt sich nicht, was wir geschrieben haben und was ich gesagt habe. Das gehört schon dazu. Wir haben den Slogan unter Bahnhof sicher, kooperativ, sehen Sie hier, präventiv und konsequent. So wollen wir einschreiten, aber um genau das zu ermöglichen, dass halt dieses Vermeidungsverhalten, 60% am Abend gehen wir nicht durch, es sei denn, Sie suchen eine der umliegenden Diskotheken auf, das sind die anderen 40%, das kann nicht sein. Dass Reisende möglicherweise sagen oder auch Wohnende, die zum Bahnhof wollen, sagen, sie gehen zu bestimmten Zeiten nicht über diesen Platz, ein öffentlicher Platz, das können wir nicht übernehmen.
Wobei natürlich das Ziel der Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens rechtliche Maßnahmen nicht zulässig macht. Das brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht erklären. Meine Frage ist ja auch, also ich bin ja auch ab und zu am Bahnhof, auch wenn ich kein Pendler bin, und mein subjektiver Eindruck der Präsenz ist gut. Also sei es von den Herren und Damen der Protik, als auch Bundespolizei, jedes Mal, wenn ich am Bahnhof bin, treffe ich einige von denen. Und das gibt mir, jeder Mensch ist natürlich anders veranlagt, eben genau dieses Gefühl, was Sie auch vermitteln wollen. Vielleicht dann die Frage zu, wenn Sie sagten, eins dieser Ziele, die ich mir versucht habe, so aufzulisten, die im Rahmen dieser Kampagne nun erzielt werden sollen, ist ja diese 24/7 Erreichbarkeit. Zum Beispiel durch kombinierte Streifendienste und so weiter. Ist denn diese 24/7 Erreichbarkeit oder bisher nicht gegeben? Also gibt es Zeiten am Bahnhof, wo niemand von Protec, von der Polizei oder vom Ordnungsamt tätig ist? Das würde mich ja eigentlich eher wundern. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch die Frage, die Rechte der Protec und der Ordnungsdienstmitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die gehen doch aber auch weiterhin nicht über die sogenannten Jedermannsrechte hinaus oder gibt es dahingehend auch irgendwelche Pläne?
Also das bleibt, bei den Befugnissen bleibt es.
Jedermannrechte für Sicherheitsdienste und die erweiterten Befugnisse, die gesetzlichen Befugnisse dann halt für die Polizei. Und dabei bleibt es auch die Frage, gab es in zurückliegender Zeit vielleicht mal irgendwelche weiße Flecken in der Erreichbarkeit? Wenn wir die Bundespolizei nehmen, dann wird ja rund um die Uhr besetzt und Wache insofern nicht auf abgestimmten Streifen. Die gab es nicht. Es kann sein, dass da mehrere Streifen zur gleichen Zeit gelaufen sind. Wahrscheinlich immer, wenn Sie es wahrgenommen haben, gesagt, wir sind ja so viele da.
Das ist der Gedanke, verstehe. Mhm.
Ja, also dass wir wirklich unsere Kapazitäten und Ressourcen so einsetzen, dass wir 24/7 abdecken können.
Das konnte bisher dem Zufall überlassen sein, ob gerade eine Streife präsent ist oder nicht. Und der Mehrwert unserer Absprache ist der, dass wir jetzt konsequent Präsenz organisieren.
Ich will nur einmal, dass nicht missverstanden wird, einmal noch im Blick auf die Eingriffsbefugnisse formulieren. Wir haben, glaube ich, drei Gruppen in der Regierung. Die Polizei, die besondere Rechte haben, sind die Jedermannsrechte bei den Sicherheitsdiensten, unser Ordnungsdienst. Kolleginnen und der Kollege sind technisch gesprochen Verwaltungsvollzugsbeamte, die haben insoweit auch hoheitliche Zuständigkeiten. Sie sind etwa befugt, Identitätsfeststellungen vorzunehmen oder Platzverweise auszuführen. Also die haben sie schon, aber wir haben im Rahmen des Konzepts, könnten wir auch gar nicht, keine Veränderung, keine Erweiterung der heute schon gegebenen Befugnisse.
Herr
Müller,
genau,
zwei Fragen. Zum einen zu dieser geplanten Verbotszone. Betrifft die auch den Kontrollbereich, den Sie eben schon an die Wand warfen, oder ist da auch der Ernst-August-Platz etc. mit gemeint? Und die Polizeistation, die ist ja im Moment nur 24 Stunden besetzt wegen der Sanierungsarbeiten. Wird sich das in Zukunft vielleicht auch ändern dann, wenn das alles abgeschlossen ist und jeder wieder in seinen Räumen ist?
Das werden wir betrachten müssen. In der Tat ist 24-7-Besetzung der Polizeistation Raschplatz damals geschehen, weil wir an der Herschelstraße die Wache schließen mussten wegen der Sanierungsarbeiten und sie verlagert wurde in die Waterloostraße und von der Erreichbarkeit her schwierig war. Deswegen haben wir gesagt, ja, das war, machen wir hier den 24-7. In der Zwischenzeit ist dieses Projekt, diese Kampagne gestartet worden und wir werden uns das natürlich genau anschauen, wenn wir die Möglichkeit haben oder wieder zurückgezogen sind in die Herschelstraße, ob eine 24-7-Erreichbarkeit hier in der Polizeistation Raschplatz einen Mehrwert verspricht. Das werden wir uns anschauen. Und die Eingrenzung der Verbotszone, da ist ja die Landeshauptstadt noch dabei, das ist die Erstellung in Abstimmung mit uns. Da gucken wir uns nochmal die Daten genau an. Da wird es sicherlich eine große Deckungslage geben für den Kontrollbereich.
Das ist wann, was, wo. Ne? Das sind alles diese drei. Welche Gegenstände ganz genau, zu welchen Zeiten, wo, das definieren wir. Ich würde sagen, sie wird mit der Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit nicht größer sein als der Kontrollbereich. Jedenfalls leicht an.
Ich würde sagen, die letzte Frage.
Die Kontrollzone nach § 13 NPOC ist ja vermutlich die erste niedersachsenweit, die in der Art eingerichtet wird. Das NPOC ist ja soweit erstmal ganz frisch, jetzt erst im letzten Mai, Ende Mai in Kraft getreten. Sie sagten, die Umrisse der Grenzen der Kontrollzone sind aufgrund irgendwelcher ich weiß nicht genau, was Sie gesagt haben, Erfahrungswerte oder auch konkreter Zahlen festgelegt worden, ob seitens der Bundespolizei oder der PDH. Wie genau oder anhand welcher Kriterien werden diese Grenzen festgelegt? Und die zweite Frage dazu, wenn Sie jetzt diesen Weg beschreiten, mit eben dieser Begründung eben diese Kontrollzone einzurichten, müssten Sie ja, auch wenn mich das jetzt persönlich nicht freuen würde, eigentlich konsequenterweise auch an anderen Stellen der Stadt Hannover solche Kontrollzonen einrichten. Denn ich gehe mal davon aus, dass die Grundlage die PKS ist, mit den entsprechend lokal aufgegliederten Straftaten, Delikten, Anzahl und Arten. Und das weiß ich ja zumindest aus unseren Streitigkeiten über die Videoüberwachung. Solche Zahlen gibt es ja für alle Stellen in Hannover. Und mit genau dieser Begründung werden ja auch die Überwachungskameras vor Gericht begründet oder wurden begründet. Also die Frage dazu, werden dann da weitere Kontrollzonen kommen? Und eine andere Frage noch dazu, diese strukturierten Interviews, von denen Sie gesprochen haben, an diese drei Gruppen. Wer bereitet die vor und wer führt die durch und wer macht die Evaluation dazu?
Vorbereitet werden Sie im Augenblick im Kontaktbereichsdienst, soweit ich weiß, und im Präventionsteam der Polizeiinspektion Mitte. Die werden auch bei der Umsetzung des Ganzen, des strukturierten Interviews sehr stark eingesetzt sein. Zu dieser Zone, na klar, Datengrundlage ist die PKS. Gewertet werden Ballungen von Tatorten. Die können wir auswerten. Wo eine Tat stattgefunden hat, können wir automatisiert auswerten. Das kann man auch fortgeschrieben auswerten. Und auf dieser Grundlage, wo sich solche Straftaten ballen, werden die Grenzen festgelegt. Da sind verschiedene andere Bereiche nicht unbedingt vergleichbar. Die kann man sich angucken. Nur hier sprechen wir jetzt im Augenblick über das Projekt Bahnhof Sicher. Was die Rechtsgrundlage anbelangt, das NPOC in der Tat, das ist gut eine Woche alt, aber die Vorschrift ist vorher wortgleich, inhaltsgleich auch im NSOG gewesen. Da hat sich nichts geändert, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, ob wir da wirklich die erste Stadt bzw. Polizei in Niedersachsen sind, die solche Zonen ausgewiesen hat. Könnte ich jetzt gar nicht beantworten. Also wir haben nicht ungefragt, wer hat das schon.
Aber es muss ja konkrete Kriterien geben, wo Sie sagen, so hier in dem Bereich haben wir einen Kriminalitätswert oder mehr als so und so viele Straftaten dieser Art.
Wir können das auswerten auf diesem Areal. Also wir sind in der Lage, über unser Vorgangsbearbeitungssystem tatsächlich punktgenau bis hin zu hausgenau, wenn es drauf ankommt, auszuwerten, welche Straftaten haben in einem bestimmten Zeitraum dort stattgefunden.
Und wer hat die Kriterien festgelegt? Ab welcher Zahl wird nun gesagt, das berechtigt uns zum Einrichten einer solchen Verbotszone?
Also da gibt es keine festgeschriebenen Zahlen. Hier heißt es, die Verwaltungsbehörden und die Polizei können die Identität einer Person feststellen. Erstens, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist, das ist der Individualfall, das heißt, da müssen wir das begründen. Oder zweitens, wenn sie an einem Ort angetroffen wird, von dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder verüben, oder sich Personen aufhalten, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstoßen, oder sich Personen verbergen, die wegen Straftaten gesucht werden. So, und das Erste, wo es darum geht, Straftaten von erheblicher Bedeutung, deswegen habe ich vorhin mal die Kapitaldelikte genannt, die wir hier hatten, auch auf der Freitreppe. Da steht kein Kriterium drin, in welchem Zeitraum wie viel davon sein müssen. Aber das haben wir zugrunde gelegt.
Genau, das bedeutet aber, dass man anhand dieser Richtlinie ja theoretisch großflächig Hannover zur Kontrollzone einrichten könnte. Das tun Sie ja nicht.
Darf ich das ergänzen, weil ich habe es ja angeordnet. Super. Ich habe das nicht angeordnet und es zu einer Kontrollzone gemacht. Das hat mehr deklaratorischen Charakter. Das ist ein solcher Bereich und das habe ich jetzt nochmal klargestellt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich ordne hiermit an, dass es eine bestimmte Zone ist. Sondern wir haben einfach bestimmte Kriminalitätsschwerpunkte, in denen darf man das ohnehin tun. Auch wenn ich das nicht aufgeschrieben hätte, hätte man das vorher schon tun dürfen. Ja, das ist also nicht eine Maßnahme, wo ich jetzt sage, ich ordne jetzt einen bestimmten Bereich an, sondern ich stelle nur klar für die eingesetzten Kräfte, in diesem Bereich sind diese Voraussetzungen vorhanden, sodass sie dort bestimmte Kontrolltätigkeiten durchführen können. Und da steht auch drin, dass natürlich nicht die Personen kontrolliert werden, die dem offenbar nicht zuzuordnen sind. Das heißt, wir werden nicht Leute dann jetzt kontrollieren, wenn sie da Reisende sind, Pendler, sondern eben andere, also differenziert vorgehen. Und da kann deshalb nicht jeden Menschen, der dort lang geht, sage ich mal, kontrollieren, sondern auch da muss man natürlich mit unserem Auge, das wir auch haben, differenziert vorgehen.
Aber geht man davon aus, dass diese Verordnung geheim ist? Ich spitze es mal zu. Oder ist die öffentlich? Weil wenn Sie sagen, in diesem Verordnung steht drin, dass nicht jedermann, so wie es im Gesetz drin steht, anlasslos kontrolliert werden darf, sondern nur bestimmte Personengruppen, dann müsste es ja in Ihrer Verordnung drin stehen.
Es ist keine Verordnung, ich habe es nur reingeschrieben, damit die Kräfte, das weiß auch jeder Polizeibeamter, dass er differenziert vorgeht und eben nicht anlasslos Menschen, die da reisen, kontrolliert. Aber ich habe es auch nochmal reingeschrieben.
Wo reingeschrieben? In was reingeschrieben?
In die Einsatzkonzeption, die wir hier
haben. Einsatzkonzeption. Genau. Und kann man die einsehen? Ist die öffentlich?
Nein.
Okay.
Also eben die Rechtsgrundlage ist auch eindeutig hier im Endpunkt geregelt.
Da steht es ja schon.
Und das ist der Hinweis an die eingesetzten Kräfte, dass eine solche Zone in diesem Bereich sich befindet. Aber die Ermächtigung ergibt sich nicht aus der Verfügung, die es auch von außen gegeben hat. Das ist hier
Ja, okay. Ich erkenne nur daraus, dass ich eben schon die Sorge habe, bestimmte Verdrängungseffekte festzustellen.
Okay. Auch gleich viele sogar nochmal Gespräche zu führen und bei den Medienkollegen auch entsprechend ein bisschen Zeit wegläuft, ja. Noch gerne noch in der Redaktion und senden und schreiben. Es gibt jetzt noch zwei Möglichkeiten für Mutter. Ich gucke noch einmal kurz auf der Zeichnung.
Ja, wir können das gerne jetzt hier machen. Wenn alle einverstanden sind, hier drin befindet sich insgesamt die Konzeption. Das ist das Werk, das wir zugrunde legen. Gemeinsames Auftreten.